Jesus Christus, danke, dass wir an diesem Tag zusammenkommen dürfen und dass du in unserer Mitte bist. Mach du unsere Herzen, unsere Sinne, unsere Seele jetzt offen für dich, für dein Reden, damit wir mit einem guten Gedanken in diese kommende Woche gehen. Amen. Erntedank. So, einmal im Jahr. Also, wir haben jetzt viel von Dank gehört. Wir sind, glaube ich, insgesamt nicht so total undankbar. Aber so einmal im Jahr hauen wir dann richtig drauf und danken Gott ganz besonders dafür, dass er uns übers Jahr versorgt. Und wenn man hier vorne hinschaut, in diese Vielfalt an Obst und Gemüse, wenn man dem biblischen Schöpfungsbericht folgt, dann ist das, was ist die Nahrung des Menschen, von den Früchten des Feldes und der Bäume. Ja, ich habe vorher mitbekommen, wie hier schon aus der Ferne Opa und Enkel gerätselt haben zusammen. Was ist denn was? Weißt du, was das ist? Und es ist gut, wenn wir wissen, was Gott uns schenkt. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass es hier vorne so gut vorbereitet ist. Und hinten nachher auch für alle Kuchenbäcker und Kaffeekocher und so weiter. Gott beschenkt uns, aber er hat auch eine Vorstellung davon, wie wir mit dem umgehen, was wir geschenkt bekommen haben. Und dazu der heutige Predigttext aus Jesaja 58. Da heißt es: Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf, und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen, versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Wenn man diesen Versen folgt, dann wird sehr deutlich, wir haben das, was wir bekommen haben, nicht zum Selbstzweck bekommen. Wir werden hingewiesen auf diejenigen, die Not leiden. In die Situation, in die diese Worte gesprochen wurden, da kannte man die Bedürftigen. Man kannte den Armen im Dorf, man kannte den, der aus körperlichen Gründen sein Feld nicht selbst bestellen konnte. Man kannte die Witwe, die alleine lebte und sich von dem ernährte, was die anderen auf dem Feld liegen ließen. Da gab es ein richtiges Gebot dazu, dass man keine Nachlese halten soll, weder an den Bäumen noch an den Weinstöcken und auch nicht auf den Feldern. Sondern man soll es liegen lassen für die Fremdlinge, Waisen und Witwen. Viele kennen das wahrscheinlich aus der Geschichte der Ruth und mit dem Boas. Da wird es mal in der Praxis sichtbar. Also im Grunde genommen liegen lassen für alle, die kein eigenes Feld haben, kein Land, um es selbst zu bestellen und sich selbst zu versorgen. Die Armen in der Stadt, die hatten dann ihre Plätze, wo sie um Unterstützung bitten konnten. Heute ist es in unserem Land deutlich komplexer. Wer ist denn arm? Wer ist hilfsbedürftig? Wir reden in den Medien, in Politik von Armutsgrenze, aber Arme sind oft gar nicht so greifbar. Damals war das soziale Netz die Familie oder die Sippe. Mehr gab es nicht, im Wesentlichen. Wer das nicht hatte, der musste sehen, wo er bleibt. Und deswegen sind Fremdlinge, also die aus dem Ausland zugezogenen, die keinen Erbteil im Land haben, Witwen und Waisen ein immer wiederkehrendes Thema in der Bibel. Ja, bei uns in Deutschland haben wir eine relativ komplexe Sozialgesetzgebung. Ja, ich weiß, da gibt es Anfragen, da gibt es Lücken, aber im Wesentlichen hat die Fürsorge der Staat übernommen. Diakonie, Caritas, christliches Hilfswerk und private Anbieter sind dann am Ende die Ausführenden in vielen. Aber gerade hier auf dem Land ist es schon eher selten, dass mir jemand über den Weg läuft, der hungert. Oder wann ist euch das letzte Mal passiert? Sind wir deswegen raus und die Worte Jesajas gelten nicht mehr für uns? Um es mit Martin Luther zu sagen, nimmermehr. Natürlich nicht. Auch für uns hat die Bibel Hinweise, wie es heute aussehen kann, dem Hungrigen sein Brot zu brechen. Die wenigsten von uns haben Ackerland oder bestellen ihre Felder. Wir haben einen Garten, ziehen etwas Obst, etwas Gemüse und davon freuen wir uns. Manche haben auch einen größeren Garten und versorgen, machen das meiste da wirklich selbst. Aber was fehlt, kaufen wir einfach. Das Brot oder zumindest das Mehl, um Brot zu backen, kaufen wir ebenso. Manche legen dann noch Wert, selbst drauf zu malen, aber ich glaube, die kann man hier drin schon zählen. Und wer hat zuletzt sein Korn selbst gedroschen? Macht keiner. Weil es das alles selbstverständlich im Supermarkt zu kaufen gibt.
Vor 70 Jahren,
ja. Ja, aber ich vor 70 Jahren, das war noch deine Kindheit, da ja. Aber genau. Und auch alles, was wir sonst benötigen, wir kaufen es einfach. Und das machen wir mit dem, was wir uns erarbeitet haben, meistens durch eine Anstellung. Ja? Und dort, wo wir einkaufen, dort kauft normal auch der Bedürftige ein, der sein Geld vom Amt erhält. Und dennoch ist Teilen heute ein großes Thema. Und wenn wir in Deutschland auch vielleicht wenige haben, die hungern, so haben wir durch die globalisierte Welt und durch die Medien doch reichlich Eindruck in die Nöte der Welt. Und daraus ergeben sich ganz andere Möglichkeiten des Teilens und ganz andere Sichtweisen. Und auch im Alltag natürlich, in unserem Leben. Im Grunde genommen, wir haben so, kommen natürlich in Situationen, wo ich spontan irgendwo mithelfen kann, unterstützen kann. Und dann aber auch, dass ich einfach weiß, es brauchen viele einfach regelmäßig etwas. Und dem möchte ich mal ein bisschen nachgehen. Wenn wir situativ teilen, helfen, wie gesagt, dass uns jemand, der jetzt sofort Hilfe benötigt wird, Hunger hat, auf der Straße begegnet, hier in Heimbolzhausen, Philippsthal oder Heringen oder Dankmarshausen ist eher selten. Und doch, erinnert euch an die Zirkusfamilie. 13 Personen. Ich hatte Kontakt zu ihnen, weil sie bei mir geklingelt haben. Ja, solche Häuser wie hier sind immer ganz gern Anlaufpunkte. Wir, Gabi und ich, kennen das seit 25 Jahren. Leben in Pfarr- und Gemeindehäusern. Da klingelt dann schon ab und zu mal jemand. Und da gibt man was und es ist okay. Aber damals, bei Corona, fällt mir plötzlich ein, Mensch, da sitzen drei Familien, die sitzen da oben fest, die können nirgendwo hin. Und bin da hingegangen, habe mal gefragt, was braucht ihr? Und plötzlich hat man eine riesen Gemeindeaktion für situatives Helfen. Kleidung, Spielzeug, Lebensmittel, Geld wahrscheinlich und wahrscheinlich ebenso wichtig die Begegnung und der Austausch, der dann stattgefunden hat. Bis dahin, dass wir, wenn ihr euch erinnert, im Zirkuszelt Gottesdienst gefeiert haben. Ganz ähnlich, als der Krieg ausbrach und die ukrainischen Familien hier nach Heimbolzhausen kamen. Da wurden sogar Waschmaschinen gespendet. Und dann eben noch die allgemeinen, die größeren Sammlungen, wenn unten beim christlichen Hilfsdienst oder sonst irgendwo zur Unterstützung aufgerufen wird. Das ist für mich so der Vergleich dessen, was auf den Feldern liegen geblieben ist. Ja, was man hat liegen gelassen für die, die darauf angewiesen sind. Und mancher hat mit Sicherheit deutlich mehr getan, als von dem zu nehmen, was sowieso übrig war. Und da sind wir dann bei Jesaja. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten der Mitmenschen. So kommen wir in Situationen, wo wir angefragt sind, ganz spontan wie im Text aus der Situation herauszuhelfen. Und dann hat man aber eine Gesellschaft und es gibt Dinge, da ist Hilfe regelmäßig nötig. Wenn wir in die Bibel reinschauen, im Alten Testament war alles sehr klar geregelt. Ja, also wenn man in den Büchern Mose reinguckt, das ist so ein bisschen wie bei uns, wenn man in die Verwaltungsvorschriften von allem Möglichen reinguckt. Da ist irgendwie gefühlt ist da alles geregelt. Ja, es gab 13 Stämme Israels. 12 bekamen ein Stammesgebiet und Land und ein Stamm war ausgewählt für den Dienst des Herrn. Zuerst in der Stiftshütte, später im Tempel. Die 12 Stämme, die Land bekommen hatten, versorgten den 13. Stamm, den Stamm Levi. Dazu heißt es, als diese Stammesgebiete verteilt wurden, anstelle des Landes haben die Leviten einen besonderen Reichtum. Der Herr selbst ist ihr Anteil und ihr Erbe. Er versorgt sie und wie er es ihnen versprochen hat. Die Versorgung sah aber nicht so aus wie in der Wüste, dass Manna vom Himmel gefallen ist oder es Geld geregnet hat. Die anderen 12 Stämme hatten diese Aufgabe zu bewältigen. Und es war im Grunde genommen recht einfach. Jede Familie gibt 10% dessen, was sie im Jahr erwirtschaftet, an den Tempel. Und das war für die Leviten, die Priester und das, was so für den Tempeldienst benötigt wurde. Und das einmal pro Jahr. Das ist der 10., von dem man ab und zu mal redet, aber dann kam alle 3 Jahre nochmal ein 10. dazu. Und zwar für die Armen, für die Personengruppe, von der wir gerade gesprochen haben. Es gab also im Alten Testament einen Hilfsfonds, würden wir heute sagen, für die oben genannte Gruppe Fremdlinge, Witwen und Waisen, also für die, die sich nicht selbst versorgen konnte. Damit, vor allem wenn das, was man eben so einsammelt auf dem Feld, das reicht ja wahrscheinlich nicht das ganze Jahr. Wenn man das alles so zusammennimmt, dann ist man deutlich, dann ist man bei über 13%. Und dazu kommen noch Brandopfer für das Zeichen, wie ich hingegeben bin an Gott, Speisopfer, Erntedank, ja. Gemeinschaft mit Gott, also Friedensopfer, Sühnopfer und Schuldopfer. Hat sich alles noch so ein bisschen gesammelt. Das ist alles, was im Gesetz des Mose geregelt ist. Und dann, als später die Könige kommen, dann kommt natürlich noch die Steuer für den König dazu. Also wenn wir heute jammern, von wegen, ah, mein Lohnzettel, was da alles weggeht, das ist schon im Alten Testament so. Weil mit allem zusammen waren da auch 25-30% weg vom Jahreseinkommen. Von den Einnahmen. Und jetzt ist es bequem, das zu übertragen in die Gemeinde und sage, ja, ich könnte jetzt einfach sagen, das ist der biblische Weg. So müsst ihr es auch machen. Zehnte geregelt an die Gemeinde, an Werke und so weiter geht dann das Opfer. Und das bekommt man wirklich ab und zu mal so zu hören. Und ganz ehrlich, ich persönlich finde das ein gutes Maß. Wenn ich das euch aber jetzt so predige, das wäre der biblische Weg, dann ist es nicht wahr, dann habe ich gelogen. Dann mache ich mich schuldig. Weil ich kann das nicht einfach eins zu eins auf die Gemeinde übertragen. Wie oben gesagt, wir haben das, was wir bekommen haben, nicht zum Selbstzweck. Das Alte Testament regelt alles ganz klar und deutlich. Das Neue Testament wendet sich an uns als Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, in denen der Geist Gottes wohnt. Und grob gesagt, sagt er, ihr habt selber ein Hirn zum Denken. Das Neue Testament appelliert an unsere Eigenverantwortung. Jetzt ist es nicht mehr Gesetz, was mir vorschreibt, was ich abgeben muss, sondern es ist das, was mir auf dem Herzen liegt, mit dem Appell zur Großzügigkeit. Im 2. Korintherbrief ist es 2 Kapitel lang ganz ausführlich beschrieben, die Sammlung für Jerusalem. Da heißt es in einem Vers, so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig, nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Also Paulus traut den Nachfolgern Jesu zu, in Eigenverantwortung zu entscheiden, was sie geben möchten. Ohne dass ihnen vorgeschrieben wird, was ich freudig geben kann, ist gut. Was ich unter Druck tue, oder um gut dazustehen, oder weil ich meine, ich müsste oder sollte, oder es mit knirschenden Zähnen tue, dann ist es nicht mehr gut und auch nicht gewollt. Was auch nicht gewollt ist, dass der, der gibt, selbst in Not kommt. Also Paulus hat sich da schon Gedanken gemacht, Gott kommt es nicht auf die Höhe der Gabe an, schreibt er, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Ihr sollt nicht selbst in Not geraten, weil ihr anderen aus der Not helft. Und dennoch bietet der Paulus dann, gebt ruhig reichlich. Ja, also hört in euch rein. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Ich habe ein Beispiel aus den letzten Jahren. Christliches Werk in Thüringen, Christusdienst, der ja die Zeltstadt und so weiter organisiert, bei denen war es finanziell relativ knapp, weil von anderthalb Jahren, also von fast 2 Jahren, die Zeltstadteinnahmen gefehlt haben. Die Zeltstadt finanziert das Büro mit, für die Frau, die die Zeltstadt organisiert, zu 90%, also das Ganze, den ganzen Orgakram macht. Und dann war ein Ehepaar, meldet sich plötzlich, wo die große Frage war, Mensch, wie machen wir das jetzt? Und sagt, Leute, wir haben 150.000 Euro gespart, das ist kein Pappenstiel. Eigentlich wollten wir uns da von unserer Altersruhesitz ein Haus kaufen. Also die waren schon in Rente und waren gerade so dann, wo lassen wir uns jetzt nieder? Und jetzt haben wir auf dem Herzen, wir geben das Geld im Christusdienst. Komplett. Damit war das Thema Finanzen erstmal erledigt. Und ich, wie gesagt, ich habe kein besseres Wort für solche Dinge als in Eigenverantwortung handeln. Da kann keiner sagen, ja, das musst du tun. Ja, es ist ganz blöd, wenn ich zur Tabea komme und sage, Gott hat mir gezeigt, was du geben musst. Ganz schwierige Kiste. Darauf muss man dann schon selber kommen. Was wird dieses Ehepaar von Segen haben? Was ist ihre Ernte? Und damit bin ich bei den Verheißungen des Textes angelangt. Schauen wir nochmal zu Jesaja. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. In dem Satz bin ich erstmal hängen geblieben und ich bin ja jemand, der stellt sich ganz gern Dinge bildlich vor. Von meinem Auge war so ein richtiger Umzug. Ja. Römischer Triumphzug oder großer Karneval in Rio. Vorne bunt geschmückt auf Wagen die guten Taten, danach wir und dahinter die Herrlichkeit des Herrn. Ist das ein Zug? Ich finde sowas, so die Vorstellung, wenn man sich das vor Augen malt, selber hat was. Ja, ich weiß, das widerspricht unserer frommen Bescheidenheit und so weiter. Aber trotzdem, es hat was. Aber die erste Aussage, die ist in der Lebenspraxis, glaube ich, wesentlich spannender. Gute Taten tun uns selbst gut. Wie war das Sprichwort, das ihr vorher zitiert habt? Ich wollte es mir merken, und weil ich es nicht kannte, dann war es weg. Markus.
Nicht immer ist der Glückliche dankbar, aber der Dankbare ist immer glücklich.
Nicht immer ist der Glückliche Dankbare, aber der Dankbare ist immer glücklich. Das fasst es eigentlich zusammen. Waren wir vorher sofort. Gute Taten tun uns selbst gut. Ja? Es ist wie ein Licht, das in mein Leben hineinstrahlt. Es ist Gottes Zusage, dass da die Dunkelheit in mir weichen muss. Ja, manchmal hat man ja so düstere Wolken über seinem Leben und grübelt und so weiter. Und es sind Sorge, selbst in Sorge und Not. Und dann jemand anderen was Gutes tun. Das ist so wie so ein Lichtstrahl, der durch die Wolken bricht. Es weckt gute Gefühle in mir. Geben ist Freude. Und wenn ich es, wie Paulus schreibt, aus freien Stücken tue und nicht, weil ich meine, ich muss. Denn Gott freut sich darüber, wenn wir gut zueinander sind. Das ist ihm eines seiner wichtigsten Anliegen. Es geht so weit, dass Jesus an einer Stelle mal sagt, was ihr einem von diesen getan habt, ja, diesen armen Witwen, Waisen, denen, die bedürftig sind, das ist wie, wenn ihr es direkt mir getan hättet. Ist das nicht was Herrliches? Ist das i-Tüpfelchen auf dem Brich, dem Hungrigen, dein Brot? Ihr habt es mir, Jesus, selbst getan. Ich möchte beten. Jesus Christus, danke, dass wir so beschenkt sind, dass wir so vieles haben und dass es uns so gut wie an nichts mangelt. Dass wir ohne Probleme normalerweise durch das Jahr kommen und eher zu viel als zu wenig haben. Und danke, dass du uns zutraust, dass wir verantwortlich damit umgehen und von dem weitergeben, was du uns schenkst. Gib uns immer einen guten Blick, einen offenen Blick für das, was gut und wichtig und was dir am Herzen liegt und für die Nöte und Sorgen anderer Menschen. Amen.